Diese Predigt hat den Titel »Als das Brandopfer begann«. Wieder einmal neigt sich ein Jahr dem Ende zu und das schafft eine gute Gelegenheit zur Besinnung für uns Kinder Gottes. Wie im Römerbrief 13, Vers 11 steht, als solche, die die Zeit verstehen, weil die Stunde da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Damit liegt wieder eine persönliche Jahresetappe hinter uns und eine neue vor uns auf dem Weg in unsere himmlische Heimat zu unserem Herrn und dem Vater. Zu Beginn möchte ich jetzt die erste Strophe meines liebsten Weihnachtsliedtextes vorlesen. Worte, die, wie ich meine, für jeden von uns gut nachvollziehbar sind. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Gehen wir nun, wie es ja sein soll, als Grundlage jeder Predigt ins Wort Gottes und betrachten wir ein ganz besonderes, ein festliches Wort. Es steht im zweiten Buch der Chronik im Kapitel 29. Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und als das Brandopfer begann, fing auch der Gesang zu Ehren des Herrn an. Und das Spiel der Trompeten unter der Führung der Musikinstrumente Davids, des Königs von Israel. Beachten wir jetzt einmal zuerst die biblische Vorgeschichte zu diesem Vers. Gleich zu Beginn des Kapitels begegnet uns dieser Königssohn aus dem Hause David, Hiskia. 25 Jahre ist er alt, als er den Thron seines Vaters Ahas besteigt, von dem das Wort Gottes leider anmerken musste, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Von seinem Sohn Hiskia aber wird uns das Gegenteil berichtet. Schon ab dem zweiten Vers steht nämlich über ihn geschrieben, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hatte. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Der geistliche Niedergang damals in Juda und in Jerusalem veranlasste den jungen Thronfolger, ein ernstes Wort zur Umkehr an die verantwortlichen Leiter seines Volkes zu richten. Und es ist eine auch uns heute nicht unbekannte Situation, nicht wahr? Und deshalb sollten auch wir Einkehr halten und unsere Herzen vor Gott prüfen und wo nötig unsere Gesinnung ändern. Zur Vorgeschichte, jetzt sagt der Hiskia zu den Leviten, das sind seine Worte an die Leviten zur geistlichen Lage und die sind uns von Gott erhalten geblieben, heiligt euch jetzt und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter und schafft das Unreine aus dem Heiligtum hinaus. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Auch haben sie die Türen der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk angezündet und kein Brandopfer dargebracht im Heiligtum. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und er hat sie der Misshandlung und Verwüstung preisgegeben, dass man sie auszischt, wie ihr mit euren Augen seht, denn siehe, eben deswegen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, unsere Töchter und unsere Frauen gefangen weggeführt worden. Und wenige Zeilen später entdeckt Hiskia ihnen dann das Vorhaben seines Herzens. Da sagt er, nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein brennender Zorn sich von uns abwendet. Ja, und so ist man allgemein ans Werk gegangen. Eine umfassende Bußbewegung geht durch den Tempel und erfasst das ganze Volk. Hiskia aber ruht so lange nicht, bis der Gottesdienst wiederhergestellt war und alle Betroffenen unter den Gehorsam des Herrn gekommen waren. Und so geht der Text weiter. Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Und sie gingen nach dem Gebot des Königs und entsprechend den Worten des Herrn hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen. So gingen die Priester hinein in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine, das in der Tempelhalle des Herrn gefunden wurde, hinaus in den Vorhof am Haus des Herrn, und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus zum Tal Kidron. Und zwar begannen sie mit der Heiligung am ersten Tag des ersten Monats, und am achten Tag desselben Monats kamen sie in die Vorhalle des Herrn. Und sie heiligten das Haus des Herrn 8 Tage lang, und am 16. Tag des ersten Monats wurden sie fertig. Da gingen sie hinein zum König Hiskia und sprachen: Wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt, den Brandopferaltar und alle seine Geräte, auch den Schaubrottisch und alle seine Geräte, auch alle Geräte, die der König Ahas während seiner Regierung entweiht hat, als er sich versündigte, haben wir wieder hergerichtet und geheiligt. Und siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. 1,5 Jahrzehnte war der Tempel verschlossen gewesen. Still war es geworden bezüglich jeglichen Gottesdienstes. Das Räucherwerk war erkaltet, die Lampen verloschen, kein Brandopfer mehr, das heißt kein Gebet, eine geistlich leblose Gemeinde, keine Hingabe. Wie ist es in unserem Leben? Kannte es nicht auch eine lange Zeit oder lange Zeiten der Gottesferne? Aber jetzt dieser gewaltige Moment, von dem wir eingangs gelesen haben, und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern, aber als das Brandopfer begann, da fing auch der Gesang zur Ehre des Herrn an. Jetzt, wenn sich jemand unter uns nach vielen Jahren endlich wieder ganz auf den Altar legt und zum Herrn sagt: Da bin ich oder da bin ich wieder, nimm mich und führe mich ab jetzt so, wie du willst, ich gehöre ganz dir, mach jetzt und in Zukunft mit mir, was du willst, dann beginnt bei uns der Gesang zur Ehre des Herrn. Und es will etwas heißen. Das ist es nämlich, was uns hier zum Vorbild aufgeschrieben ist. Ein dringlicher Anlass für uns, das Wort Jesu zu befolgen: So geh du hin und tue desgleichen. Aber wie viele Jahre und Monate ist unser Glaubensleben oft schon brachgelegen? Lassen wir doch heute, wo immer wir jetzt geistlich stehen, dieses Wort unsere Herzen erobern, damit es auch bei dir und mir heißt: Heute beginnt der Gesang zur Ehre des Herrn. Das ist ein kurzer Teilsatz, nur mag sein, wir haben ihn bisher gar nicht beachtet beim Bibellesen, und doch ist er wie ein Hammer, der imstande ist, harte Herzensbrocken zu zerschlagen in uns und die verstockten Bereiche wieder aufzuweichen. Sehen wir uns deshalb ein wenig um und halten wir Einkehr. Unser König kommt. Wir gehen ihm zwar schon die ganzen Jahre entgegen und unsere restliche Zeit verringert sich von Tag zu Tag, immer schneller, aber gehen wir ihm, wie Hiskia und seine Leute, nun ganz bewusst von Herzen entgegen, wo er steht: Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Und sie gingen nach dem Gebot des Königs und entsprechend den Worten des Herrn hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen. Es ist die Frage, sagt uns diese Reihenfolge etwas? Es ist eindeutig. Zuerst die Leute und dann erst das Haus heiligen für Gott. Nicht die geistlichen Einrichtungen müssen vordringlich geändert werden. Unsere organisierten Treffen, die Gottesdienste und Bibelstunden, die Finanzen, die Schriften, all unsere geplanten Tätigkeiten, das alles ist ja Werk von Personen. Es geht immer zuerst um die Leute. Es ist eine Frage, was in unseren Herzen vorgeht. Jede geistliche Gemeinschaft, jedes Werk, das ganze Haus, das wir hier miteinander darstellen und instand halten, atmet immer nur den Geist der Personen, die es mittragen. Nicht unsere Versammlungsräume, nicht unser Äußeres, nicht unser schöner oder verbesserungswürdiger Gesang, nicht die guten Bücher im Regal und das Menü für unser gemeinsames Mittagsmahl muss unsere vornehmliche Sorge sein. Nein, das Entscheidende sind die Leute, die hier herinnen sitzen. Denn es sind immer die Menschen, die Gottes Werk behindern oder die zum Segen werden. Wenn wir uns vor Augen halten, dass Gott uns, dich und mich, als Person gebrauchen will in seinem Dienst, heute, morgen und jeden Tag, dann legt sich entweder Verantwortungsbewusstsein auf meine Seele oder eben nicht. Je nachdem. Aber wenn es so ist, dann ist die richtige Reihenfolge die, wie sie der junge König dort angeordnet hat: Heiligt euch selbst, damit ihr das Haus des Herrn heiligen könnt. Heilig sein, geheiligt sein bedeutet abgesondert für Gott. Gottes Eigentum zu sein, in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit. Viele sagen sich aber, zuerst das Haus. Und so geschieht es heute vielerorts. Nur, je weniger Licht im Herzen, umso heller muss dann künstliches Licht unsere Fassade aufbessern. Und nicht wenige versuchen auch, sich in Stimmung zu singen, also singen um des Singens willen. Es stellt aber keine Heiligung vor Gott dar, sich einzubringen in einem Chor nur um des gemeinsamen Wohlklangs der Stimmen willen. Das hebt vielleicht das Gefühl, aber es bleibt trotzdem nur ein psychologisches Fluchtmanöver vor Gott. Ist der Mensch aber für Gott abgesondert, dann wird sich bald zeigen, dass er das Rechte tut im Sinne seines Herrn und wie er sich die ganze Woche verhält vor dem, der uns in die Herzen sieht. Wir brauchen keinen Hurenchor, hörte ich einmal von einem Evangelisten sagen, der vom Alltag der jugendlichen Sänger wusste. Und diesen Ausspruch habe ich nie vergessen. Viel eifriges, äußeres Getue ist nur ein inneres Ausweichen vor dem von Gott uns verordneten inneren Kampf, der bis aufs Blut gilt, der Kampf gegen unsere eigene Sünde. Das Gegenteil von Heiligung hieße ja Gott verfehlen, Gott zu umgehen im Herzen. Im Reich Gottes und unter seiner Regie geht es nicht so billig her, wie wir vorerst vielleicht dachten und wie uns einige Scheinheilige bis heute weismachen wollen. Es geht nicht um irgendwelche Einrichtungen geistlich-organisatorischer Natur, es geht um dich. Und es kostet dein Leben, wenn du wirklich abgesondert wirst für Gottes Werk. Und welchen Weg er mit uns gehen wird, wissen wir ja nie im Voraus. Ein Umstand ist es aber, der als äußerst positiv vermerkt sein soll, weil Gott nur gut ist. Um also mit unserem Textwort zu sprechen, damit es auch bei uns heißen kann, da begann der Gesang zur Ehre des Herrn, wird es auch abhängen davon, wie viel Zeit wir täglich auf den Knien vor Gott zubringen, Zeit, die er uns zuteilen wird, damit Seelen zu Christus geführt werden und Schafe und Lämmer geweidet werden, und damit nicht andere, seien es Suchende oder Erweckte oder bereits Gläubige, an uns zu Schanden werden. Die permanente Kommunikation mit Gott und der darin reifende Wille zum Gehorsam ihm gegenüber, das ist ein Zeichen wahrer persönlicher Heiligung, und solche Kinder will er haben. Heiligt euch! Dieses Wort beschlagnahmt ja meinen ganzen Menschen. Es dringt hinein bis in die verborgensten Tiefen unserer heimlichen Kämpfe, dorthin, wo unsere tiefste Not emporschreit. Es ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen, und ich will dem Herrn dienen in seinem Reich. Ja, das kostet aber mein Privatleben, denn das verlangt eine völlige Hingabe. Unsere hingegebene Arbeit wird nicht draußen um uns herum vor sich gehen, nein, unsere Arbeit wird uns im Inneren fordern, und zwar ganz. Paul Humburg hat einmal geschrieben, wir sind ja nicht zu Rädern in einer Maschine gemacht, sondern zu Reben am Weinstock sind wir gemacht. Das ist es, was wir sein sollen. In Hiskias Rede findet sich ein besonderer Hinweis, den wir uns jetzt noch einmal anhören, denn unsere Väter haben sich versündigt, sagt er, und haben getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen, denn sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Die Wohnung des Herrn, wo finden wir sie? Dazu gibt es eine ganz klare Angabe Gottes. In Jesaja 57 steht, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Die tragische Bedeutung davon ist, zu jener Zeit haben sie die Türe zum Gebetskämmerlein verschlossen, jene, die den Herrn verlassen haben, und so ist es auch heute. die ihr Angesicht von seiner Wohnung abgewandt haben und ihr den Rücken zukehrten. Es ist ja ein Dilemma mit dem menschlichen Herzen, auch mit dem der Gläubigen. Ja, wir haben gebetet, als wir uns verloren vorkamen, als wir krank waren, als wir verzweifelt waren. Da war sie uns so wichtig, die offene Tür ins Gebetskämmerlein. Da lagen wir auf den Knien. Wir haben den Zutritt gesucht zum Höhenheiligtum Gottes und kamen zu ihm als die Gedemütigten mit den zerschlagenen Herzen. Ja, das heißt Gott aufsuchen in seinem Heiligtum und Gott bei sich wohnen zu lassen. Und dann wurde es leichter ums Herz. Vieles, was uns plagte, wurde besser und verschwand sogar ganz. Aber bald wurde Jeschurun wieder satt, wie die Bibel sagt. Jeschurun wurde fett und trieb aus. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. So steht es im 5. Mose 32. Jeschurun, der Name bedeutet das gerade, das redliche Völkchen. Und es ist ein Bild aufs geistliche Israel. Und wenn es Jeschurun besser geht, wenn er satt ist, dann schließt er die Tür zur Gebetskammer und wendet sein Angesicht weg von der Wohnung des Herrn und kehrt ihr den Rücken. Sagt uns das nichts? Die allerwenigsten bleiben ja weiter vor dem Gnadenthron, so wie nur einer von 10 geheilten Aussätzigen umkehrte zu Jesus und Gott pries mit lauter Stimme. Und ach, wie anders wäre doch unser Leben geworden, wenn es alle Zeit geleitet worden wäre vom täglichen treuen Beten über all die Jahre. Wie wären unsere Herzen anders umgegangen mit vielem, was auf uns zugekommen ist. Und auch die Lampe unserer Schriftbetrachtung wäre nicht gar so dumpf geworden. Und bei manchen ist sie ganz verfinstert und ausgelöscht, bis es wieder schlecht genug geht. Ein Leben ist das wie zur Zeit der Richter, ein Auf und mehr noch ein Ab, ein Dasein wie das von Jeschurun während der Wüstenwanderung, nicht wahr? Früher einmal, in den Tagen unserer ersten Liebe zu Jesus, da war vielen von uns das Wort Gottes süßer als Honig und Honigseim. Ja, warum ist denn dann der Tag gekommen, wo manchen von uns das tägliche Manna des Wortes zu einer faden Speise wurde, wo sie sich zu langweilen begannen beim Wort Gottes und sie Zerstreuung suchten? Das Wort ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die hat beide der Herr gemacht. Das erschreckt viele heute nicht mehr, weil ihnen das Wort Gottes längst nichts mehr zu sagen hat. Ja, um wie viel Himmel auf Erden haben wir uns wohl betrogen in all den Jahren, in denen wir unsere Lampen verlöschen ließen in Bezug auf das Wort Gottes. Was für ein dürftiges und kümmerliches Gebet und damit Christenleben ist daraus entstanden. Die erste Liebe zum Herrn, die haben viele verlassen. Und Gott hat lange zugesehen, bis er schließlich, und das zu unserem Heil, einen so großen Brocken schickte, dass es uns den irdenen Boden von den Füßen riss. Und ich weiß recht gut, wovon ich rede. Aber so wiederholt sich dieses Theater im Leben Jeschuruns immer wieder. Wenn einer wie ich nur mehr auf den Knien schlafen kann vor lauter Schmerzen, wenn die Angst beginnt, meine Seele aufzufressen, dann ist sie einem wieder recht, die geöffnete Tür zum Gebetskämmerlein. Dann findet das Herz den Zugang wieder zu der Wohnung Gottes mit seinem zerschlagenen und gedemütigten Geist, bis der Mensch wieder Luft hat. Aber ein Gesang zur Ehre des Herrn ist so ein Leben nicht. Da ist kein ernsthaftes Brandopfer, wo sich der Mensch zur Gänze auf Gottes Altar legt. Beim Brandopfer im Alten Testament, da wurde dem Opfer die Haut abgezogen, es wurde in Stücke zerteilt und die Eingeweide und die Beine wurden gewaschen. Es betraf also das ganze Opfer. Das Brandopfer war auch nicht ein Opfer lieblichen Geruchs, wie das Speisopfer und das Friedensopfer, wo unsere Seele ja gerne hin tendiert im neutestamentlichen Verständnis. Beim Brandopfer, da herrscht kein Wohlgeruch vor. Das Brandopfer ist die ungeschminkte Realität, sich Gott ganz auf den Altar zu legen. Die meisten Christen bringen ihr Leben aber nicht als Brandopfer, als Ganzopfer dar. Sie werden heutzutage auch nicht mehr hingewiesen darauf. Keine totale Hingabe an den Herrn ist in ihrem Leben zu finden. Sie leben für sich selbst und haben keine Zeit für das Werk des Herrn an den Seelen, weder an ihrer eigenen noch an anderen. Man lebt fürs Geschäft, man lebt für die Familie und wo es geht, fürs Vergnügen. Es ist bemerkenswert unvorteilhaft, wie die meisten Christen ihre Zeit verbringen. Ablenkung und entsprechenden Zuspruch gibt es ja genug und so tun sie, was ihnen einfällt, wann und wo und wie sie wollen. Das ist aber eigentlich das Urteil des 73. Psalms über die Gottlosen. Da ist kein Hindenken an ein Opfer, an ein Brandopfer, das den ganzen Menschen erfasst, vor Gott auf seinem Altar im Sinne des Neuen Testaments. Sehen wir dabei Christus an in seinen Erdentagen, er war und blieb immer abhängig vom Vater. Was er tat und was er sprach und wohin er ging und wann er schlief, das war das Leben im Sinne des Brandopfers. Dazu legt man sich auf den Altar, nicht um das eigene zu suchen, nicht dem eigenen Willen zu folgen, sondern von Gott geführt zu werden. Und bei solchen bleibt auch ständig die Türe des Gebetskämmerleins offen. Es wäre ihnen unmöglich, der Wohnung Gottes den Rücken zu kehren und sein Angesicht zu verlassen. Aber unserem Fleisch widerstrebt es, nicht tun zu können, was wir selber wollen, was uns in den Sinn kommt. Unser Fleisch gibt dem Widersacher immer recht, wenn er die ganze Hingabe als unlogisch und nicht praktikabel, ja als unmöglich hinstellt. Und es ist ja die Art unseres ursprünglichen Vaters, des Teufels, die der des Herrn Jesus genau entgegengesetzt ist. Der Widersacher tut allemal, was er will. Er durchstreifte ja die Erde, so seine Antwort, und das jedes Mal auf Gottes Frage, wo er denn gewesen sei, im Buch Hiob, in den Kapiteln 1 und 2. Da können wir, wollen wir uns das leisten, angesichts der Ewigkeit, angesichts des großen, herrlichen Gottes? Das werden wir nur tun, wenn wir das Gebetskämmerlein vernachlässigen und nicht in der Gegenwart Gottes leben. Dann wird uns das eigene Entscheiden, das Eigenleben und das Tun unseres Willens süß erscheinen als ein Leben unter der Führung Gottes. Ja, uns Christen. Aber fragen wir uns noch einmal, um wie viel Himmel auf Erden betrügen wir uns in all den Jahren, in denen wir leben, nach eigenem Gutdünken? Und wie soll das weitergehen? Wer hat uns denn aufgehalten, steht in Galater 3 und in Galater 5, dass wir der Wahrheit nicht mehr gehorchten? Wer oder was hat uns denn bezaubert? Na, gebt euch selbst die Antwort. Wie wart ihr im Anfang so selig? Müssen wir in lichten Momenten nicht einstimmen in die Klage Hiobs über uns selbst? O, dass ich wäre, wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, als Gott mich behütete, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch das Dunkel ging, wie ich in den Tagen meiner Mannesreife war, als über meinem Zelt der vertraute Umgang mit Gott waltete. Das steht in Hiob 29, die Verse 2 bis 4. Lassen wir uns das eine sagen. Ein kraftloses, ein freudloses Christentum, das ist eine schwere Schuld für Gott. Denn es steht anderen im Wege. Es verunehrt Gott und andere werden zu Schanden an uns, denn wir halten so Gott und unsere Seele auf. Und müssen nicht gerade wir Älteren uns heute an die Brust schlagen und sagen, es ist meine Schuld. Wo war er denn so lange in meinem Leben, der Gesang zur Ehre des Herrn? Wie sagte Hiskia noch als Konsequenz, was war es, das Gott gefallen hatte an ihm? Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn, dem Gott Israels, damit sein brennender Zorn sich von uns abwendet. Es ist Gottes gnädiges Wirken und Gottes Führung, wenn es in deinem Leben so weit kommen darf, dass aus deinem Herzen solch ein Nun kommt. Versäumen wir nicht die Gnade Gottes, wenn er uns sagt, komm her, komm jetzt, komm heute her zu mir. Gott redet 2-3 Mal zu dir bezüglich eines neuen Anfangs, einer neuen Segenszeit, einer persönlichen Erweckung, ja vielleicht auch öfter. Wollen wir nicht endlich hören? Ist es dir nicht schon öfter von Gott her unerträglich gemacht worden, wie du dahin lebst? War uns das innerlich nicht oft schon eine schwere Last, so wie hier dem Hiskia? Hattest du nicht oft schon den Eindruck, so geht's nicht weiter mit mir? Ist auch jeder von uns aufmerksam geworden bei dem Wort nun? Knüpft vielleicht der Herr jetzt an bei dir? Vielleicht bist du, bin ich, der Schwächste hier im Glaubensleben, der Geringste. Das ist ja dann gerade recht. In den Schwachen ist die Kraft des Herrn mächtig. Die Kleinen, die Geringen, die benutzt er, die macht er zu Werkzeugen seiner Gnade, damit andere durch sie gesegnet werden. Die Schwachen und die Geringen tun sich auch wesentlich leichter, sich ihm ganz auf den Altar zu legen. Dafür gibt es zahllose Beispiele, wie Hudson Taylor, der als Kind oft zu schwach war, in die Schule zu gehen, aber als er sein Leben vor Gott auf den Altar gelegt hatte, fuhr er 11-mal mit dem Schiff unter Lebensgefahr nach China, als der kleine Diener seines großen Herrn, wie er sagte. Und begonnen hatte dieses Leben im Segen unter anderem mit dem Gebet: Lieber Gott, bitte gib mir eine Arbeit, die ich für dich tun kann. Ich möchte dir meine Liebe und Dankbarkeit erzeigen. In seiner sehr lesenswerten Biografie heißt es dann: Jetzt wurde mir unmissverständlich klar, wo ich nach Gottes Willen den Rest meines Lebens verbringen sollte. Es war, als habe ich einen Bund mit dem Allmächtigen geschlossen, und es schien mir unmöglich, mein Versprechen wieder zurückzunehmen. Etwas schien mir zu sagen: Dein Gebet ist erhört. Hudson Taylor war damals 17 Jahre alt. Er hat nicht viel Zeit verloren. Und so weit müssen wir gekommen sein wie er und Hiskia, der öffentlich festgestellt hat: Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu machen mit dem Herrn. Und dieses Wort wendet sich an die unter uns, die das Empfinden haben, dass es so nicht weitergeht. Die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Selig sind sie, sagt unser Herr. Und der 25-jährige Hiskia sagt im nächsten Vers zu den geistlichen Führern des Volks: Nun, meine Söhne, seid nicht nachlässig, denn euch hat der Herr erwählt, damit ihr vor ihm steht und ihm dient, und damit ihr seine Knechte seid und ihm Räucherwerk darbringt. Ja, seid nur nicht lässig. Das richtet sich an alle, die von Gott in Christus erwählt sind. Erst die Leute, dann das Werk, die Arbeit, das Haus. Das haben wir verstanden, nicht wahr? Deshalb sei du nicht lässig. Räucherwerk bringen, das bedeutet in der Bibel immer Gebet. Und dein Gebetskämmerlein ist das Um und Auf. In unserer hektischen und umtriebigen Zeit kann das gar nicht oft genug betont werden. Und man muss tatsächlich Gewalt anwenden an sich selbst. Man muss sich die Zeit nehmen, um diese Türe offen zu halten. Bedenken wir dabei: Die Toren wissen aber nicht, in die Stadt zu gehen, steht im Prediger 10,15. Das heißt, wir wissen nicht, was Gottes Plan für unser Leben ist, was wir zu tun haben werden. Es genügt aber dabei völlig, dass wir uns ihm ganz und rückhaltlos auf den Altar gelegt haben und dann geduldig auf seine Weisung warten, dass wir sein Angesicht suchen, aufmerksam auf seine Hände schauen und mit Freude an seinem Wort bleiben. Und kehren wir noch einmal zurück zu unserem heutigen Bibelwort. Und als das Brandopfer begann, fing auch der Gesang zur Ehren des Herrn an. Und sie gingen nach dem Gebot des Königs und entsprechenden Worten des Herrn hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen. So lesen wir: Die Priester gingen hinein in das Innere des Hauses, um es zu reinigen, und schafften alles Unreine hinaus, das in der Tempelhalle des Herrn gefunden wurde. Das mag uns Weisung genug sein, dieser Hausputz in unserem eigenen Haus, der Wohnung des Heiligen Geistes. Hat sich die Sünde, und benennen wir sie, was sie tatsächlich ist, dass wir Gott als Ziel unseres Denkens und Redens und Handelns verfehlen, das ist Sünde. Hat sich Sünde eingenistet, Sünde, die uns und in uns verblieben ist, in puncto Finanzen, Ehre oder Sexualität? Legt Gott nicht schon lange seinen Finger auf einen bestimmten Punkt? Oder hat seine richtende Hand nicht schon x-mal unsere nervöse Hand immer wieder weggezogen von dem, was wir vor ihm zudecken möchten? Lassen wir uns zeigen von Gott, wo Sünde ist. Lassen wir uns vom Herrn reinigen. Im 1. Johannesbrief im Kapitel 1 steht: Und Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Selber können wir uns nicht reinigen. Aber er wird es immer tun, wenn es uns ernst ist damit. Wir stehen vor der Ewigkeit. Uns bleibt keine Zeit mehr zum Herumspielen. Und tragen wir, wie die Männer Hiskias, durch allen Schmutz hinaus, bringen wir unsere verborgene Sünde auch unter das Licht der Sonne der Gerechtigkeit, unseren Herrn Jesus. Und was gilt es da für viele hinauszutragen aus diesem Haus Gottes? So viel ganz gewöhnlichen Schmutz und dazu Ehebruch, Augenlust, Diebstahl und Untreue, Hass und Unversöhnlichkeit, Sünden auch gegen die Eltern, die vielleicht gar nicht mehr leben, Dinge, vor denen uns heute ekelt. Und doch alles Sünden. Sünden deines Lebens. Und wie viele von uns schleppen sich heimlich ab mit einem verwundeten Gewissen und wie viele Jahre schon mit innerem Stöhnen. Und all die Sünden stehen im Buch Gottes. Im Psalm 32 sagt David, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Also lass Gott hineinleuchten in alle dunklen Ecken deines Herzens und dann bekenne deine Sünde, dass sie eine ist. Beschönige nichts, sonst wirst du nie frei werden. Ein Wort diesbezüglich war an Kain gerichtet, dem Bruder Abels. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Ja, wie herrschen über die Sünde? Durch Christus. Christus ist der Retter von Sünden. Ja, komm doch du zur Klarheit, räume aus, verschweige dem Herrn nichts, nenne die Sünde deine Sünde beim Namen. Steh endlich still und lass es so weit kommen, dass du sagst, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt. Dann wird die große Wende eintreten in deinem Leben. Dann kannst du den Blick frei heben in deinem Gebetskämmerlein und darfst dem Vaterhaus vorsprechen. Dann kannst du dich auf den Altar legen als ganzes Brandopfer. Ja, dann wird in deinem Leben der Gesang zur Ehre des Herrn beginnen. Früher nicht. Aber eines fehlt ja noch, denn auch ein aufrichtiges Bekenntnis nimmt die Sünde ja noch nicht weg. Du musst vor allem Partei ergriffen haben gegen dich selbst und für Gott. Je mehr uns unsere Sünden auf diesem Weg von Gott bewusst gemacht werden, umso mehr sehen wir ja erst, wie viele ihrer sind. Nehmen wir es deshalb nicht so leicht, denn Gott nimmt es seinerseits sehr genau. Trösten wir uns auch nicht oberflächlich mit einer billigen Sicht vom teuren Evangelium Christi. Wie verloren wir doch sind wegen unserer Sünden. Das war uns bei unserer Bekehrung vor etlicher Zeit wohl gar nicht bewusst, wie schlecht und wie verloren wir sind. Wir haben damals einige wenige grobe Sünden vor Gott gebracht, aber unsere wahre Sündhaftigkeit wird uns erst mit den Jahren klar gemacht von Gott. Unser absolutes Verdorbensein wird uns erst bewusst, wenn wir einige Zeit in und bei Christus sind. Damit aber, weil es beim Menschen unmöglich ist, gerettet zu werden, und weil der ganze Berg unserer Schuld so groß vor unserem inneren Auge steht, erkennen wir erst, wie groß der Wert des geschlachteten Lammes Gottes als Brandopfer für uns ist. Und wer so die Sicht erlangt hat auf Christus, und auf unsere totale Verderbtheit, wer die Tiefe der eigenen Schuld begreift, der bekommt eine neue, eine andere Sicht vom Opfer Jesu. Ihr seht, worauf es hinausgeht. Der Gesang zur Ehre des Herrn wird in unserem Leben nicht eher beginnen, bevor nicht das Brandopfer von uns verstanden ist und begonnen hat. Wir haben vorhin gesungen, er mache die Unreinsten rein. Und vor zwei Wochen haben wir gesungen, es quillt für mich dies teure Blut, das glaub und fasse ich, es macht auch meinen Schaden gut, denn Christus starb für mich. Ja, hat der Gesang angefangen zur Ehre des Herrn in deinem Leben? Wenn nicht, dann fehlt dir auch der Friede. Vielen Christen fehlt der Friede, meist als untrügliches Zeichen für nicht ausgeräumte Sünde. Sie haben weder Frieden noch Freude im Herzen und sie betrügen sich selbst. Eines ist sicher, zum Opfer Jesu Christi ist nichts hinzuzutun. Das bestätigt Gottes Wort in Hebräer 10. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Seinen Frieden gibt Gott aber nur denjenigen, die ihre Herzen ihm ganz übergeben haben. Nun haben wir Acht gehabt auf das kleine Wort auch in unserem heutigen Text. Als das Brandopfer begann, fing auch der Gesang zur Ehren des Herrn an. Vorher fing er nicht an, der Gesang zu Ehren des Herrn, erst als man das Brandopfer begonnen hatte. Und so ist es bis heute. Erst wenn wir das Brandopfer recht verstanden haben, das Sinnbild unserer völligen Hingabe in und an Christus, unser Opfer, das ganz verzehrt werden muss, dann fängt auch der Gesang zu Ehren des Herrn an. Wenn sich ein Mensch nicht zur Gänze auf Gottes Altar legt, wenn er sich Gott nicht ganz ausliefert, wenn er auch nur etwas zurückhält, einen Teilbereich seines Lebens, dann hält Gott auch den dauernden Herzensfrieden vor diesem Menschen zurück. Nur wer erstens durch die enge Pforte ins Reich Gottes gelangt ist und wer zweitens dabei alles andere zurücklassen und aufgeben will, was Gott nicht haben möchte in seinem Reich, alles, was ihm nicht gefällt, nur dem gibt Gott das Lied zu seiner Ehre ins Herz, ins Wesen und in den Mund. Ein geteiltes Herz hat und kriegt auch keinen Frieden. Gott und mein Geld zusammen, das geht nicht. Christus und ist immer ein Hemmschuh für den Herzensfrieden. Vielleicht gibt es ja auch geheime Zukunftspläne, die du Gott nicht ausliefern willst, oder vielleicht hast du einen irdisch orientierten Lieblingswunsch und du behältst den Schlüssel dazu zurück vor Gott. Vielleicht ist es eine ganz kleine, süße Sünde, wie dir scheint, deine Lieblingssünde, die Nascherei, ein Fahrzeug bei den Männern oder das Make-up bei den Frauen, vielleicht die Profilierungssucht, die Tratschsucht oder die Spielsucht oder ähnliches. Etwas, das du vor Gott versteckst und zurückhältst. Gott sieht aber die ganze Zeit in dein Herz hinein und so wirst du nie zum Frieden gelangen. Wem gibt Gott seinen Heiligen Geist? Denen, die ihm gehorchen, sagt sein Wort in Apostelgeschichte 5,32. Aber vielleicht ist ja bei dir der Kanal verstopft, durch den Gottes Frieden und Freude in dich hineinfließen sollte, verstopft durch eine Sünde, durch eine heimliche Vorliebe für etwas, das du Gott vorziehst, auch wenn du es vor dir selber nicht zugeben willst. Das alles wird uns den Frieden Gottes vorenthalten, beziehungsweise wieder rauben. Als Gegenmaßnahme gibt es nur eine Möglichkeit. Reiß das alles heraus, schlag den Pfropfen heraus, reiß den Staudamm ein und mach die Schleusentüren wieder auf. Meine Lieben, was könnte und was wollte Gott machen aus uns? Er ist bereit, uns zu segnen, aber viele wollen ihm in einem Punkt nicht nachgeben, wollen ihm nicht gehorsam sein. Heißt das aber nicht, Gott zu verfehlen und deswegen das Ziel verfehlen? Das ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Und deshalb kein Friede, deshalb Streit und Unfrieden in den christlichen Familien. Da fängt kein Gesang an, zur Ehren des Herrn, so nicht. Unwirsch und ruppig oder verschlagen ist unser Herz in der Folge. Und das ist die Strafe für die Sünde. Viele beten für die Errettung ihrer Kinder, ihrer Eltern oder sonstiger Verwandten und Freunde. Aber in ihrem Leben hat der Gesang zu Ehren des Herrn nicht angefangen, weil es nie ein ganzes, hingegebenes Opfer ihres Lebens an ihn gab. Gott aber vergilt einem jeden nach seinem Tun, steht im Psalm 72 am Ende. Das vollkommene Opfer Christi, das reicht völlig aus für uns alle und für alle unsere Sünden. Wir könnten uns deshalb unsererseits ganz auf den Altar legen, vorbehaltslos. Tun wir es aber nicht, dann wird uns der Friede Gottes fehlen. Und überhaupt, sollte Gott denn unser Gebet erhören bezüglich der Verwandten, bestände nicht die Gefahr, dass wir sie zu Proselyten machen würden, zu Gesinnungsgenossen unseres tristen Versteckspiels vor Gott? Und da schreiben wir doch vor Gott unsererseits einen Vertrag, machen wir einen Bund mit ihm, setzen wir unsere Unterschrift unter einen Blanko-Lebenslauf, den Gott dann von sich aus ausfüllt. Meint ihr nicht, das würde gut gehen? Es würde sogar sehr gut gehen, denn dann käme die Erfüllung seines Wortes für jeden von uns, als das Brandopfer begann, fing auch der Gesang zu Ehren des Herrn an. Amen. Amen.